Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich mag das so sehr, am Sonntagmorgen mit meinen Brüdern und Schwestern Gott im Lobpreis anzubeten. Einfach sich dadurch bewusst zu machen, wie groß Gott ist, dass er unser Vater ist, dass er der König aller Könige ist, dass er der Herrscher der Welt ist, dass er, wie wir in der Begrüßung gehört haben, dass er über allem steht, dass er souverän ist. Das ist so gut. Und manche von euch kenne ich mehr, manche weniger. Und ich mag das so, einfach auch meine Geschwister zu sehen, wie die Jesus anbeten, obwohl ich bei manchen auch weiß, die haben echt schon Schweres erlebt. Oder die sind vielleicht gerade in einer Zeit, wo es ihnen nicht so gut geht, wo die Umstände im Leben schwer sind. Und das finde ich so ermutigend. Und dann denke ich, boah, wenn die Jesus anbeten können, dann kann ich das auch. Das ermutigt mich sehr. Und wenn wir dann noch dazu so ein tolles Lobpreisteam haben, die uns begleiten, dann ist es einfach ein Genuss am frühen Morgen. Ja, und vielleicht kennst du das, du bist mit jemandem im Gespräch und dir fällt irgendwas Positives an der Person auf, zum Beispiel, dass die einen Pulli anhat, der ihr richtig gut steht oder dass die sich gerade schön ausgedrückt hat oder was auch immer und du denkst, eigentlich könnte ich das der Person sagen und die damit ermutigen. Oder ihr kommt vielleicht ins Gespräch über den Glauben und du denkst, ich könnte die Person am Sonntag zum Gottesdienst einladen. Aber dann tust du es nicht direkt, sondern denkst nochmal drüber nach, ob das wirklich so schlau ist, ob die Person das vielleicht komisch findet. Und dann ist der Moment vorbei, das Gespräch geht weiter, das Gespräch endet und die Gelegenheit ist verpasst. Ich kenne solche Situationen ziemlich gut. Und wenn du das auch kennst, dann kann diese Predigt vielleicht hilfreich, ermutigend für dich sein, weil ich wünsche mir und vielleicht wünschst du dir das auch, dass ich einfach mehr mit Jesus durch meinen Alltag gehe, dass ich Gelegenheiten nutze, um ihn groß zu machen, dass ich Gelegenheiten nutze, um seine Liebe weiterzugeben. Und in dieser Predigt wird es darum gehen, genau in dem Moment das zu tun, was man denkt, was Jesus von einem möchte. Ich werde euch dafür das 10-Sekunden-Prinzip vorstellen. Vielleicht kennen das manche von euch schon. Wenn nicht, dann werdet ihr es kennenlernen. Ich habe es selbst auch erst vor einigen Wochen kennengelernt, was das ist. Ich habe ein Buch dazu gelesen, das mein Mann in seinem Bücherschrank hatte. Und das Cover, das hat mich zuerst abgeschreckt, weil es war so knallpink. Und ich dachte, oh, ein amerikanisches Buch von einem amerikanischen Autor. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Aber dann habe ich es mir doch geschnappt und es war super. Es hat mich sehr ermutigt. Ich werde euch einfach erzählen, was so meine Erfahrungen waren oder sind mit diesem Prinzip. Und ich möchte mir mit euch angucken, was in der Bibel dazu steht, wie Jesus möchte, dass wir ihn in unserem Alltag erleben und bezeugen. Ja, es gibt viele Bibelstellen, die davon handeln, wie Gott uns in unserem Alltag leiten möchte, was er möchte, wie wir unser Leben führen sollen. Und ich finde, manche Dinge, die klingen zunächst erstmal sehr abstrakt. Zum Beispiel steht im Alten und im Neuen Testament ganz oft drin, wir sollen heilig leben, weil Gott heilig ist. Erstmal so, wenn man sich vielleicht nicht so auskennt mit dem Christentum, dann klingt es erstmal so ganz außerhalb von unserem, was wir sonst kennen, ganz, ganz weit weg so von unserem Alltag. Aber es gibt auch sehr viele Dinge, die ganz alltagspraktisch sind und wo wir sofort wissen, okay, das können wir in dieser Situation leben, das können wir in dieser Situation anwenden. Und ich finde, eine Sache davon, wo das richtig gut beschrieben ist, das ist die Bergpredigt. Ich habe ganz lange gedacht, die Bergpredigt, das wäre nur die Seligpreisung, also diese Sätze, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Aber die Bergpredigt, die geht im Matthäusevangelium von Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und ich habe da einfach mal einige Sachen rausgegriffen, weil Jesus da so ganz viele Dinge aufzählt und auch mit Alltagssituationen praktisch darstellt, wie wir das leben können. Das eine, was Jesus sagt, steht in Matthäus Kapitel 5, die Verse 23 bis 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Wir bringen heute keine Gaben mehr dar, in dem Sinn, wie die Menschen das zur Zeit Jesu getan haben, aber wir gehen zum Beispiel zum Gottesdienst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das nächste Mal, wenn ich mich vorbereite für den Gottesdienst oder für den Hauskreis, für eine Kleingruppe, dann will ich davor überlegen, bin ich mit irgendeinem Menschen im Unreinen? Gibt es etwas, was ich mit einem Menschen vorher klären sollte, mit meinem Nächsten? Vielleicht mit meinem Ehepartner, mit meinem Kind, mit Eltern, mit Freunden, mit dem Chef, mit wem auch immer. Und man muss nicht unbedingt den Gottesdienst dann schwänzen, aber ich glaube, was Jesus damit meint ist, es ist genauso wichtig, in den Gottesdienst zu gehen oder die Beziehung zu Gott zu pflegen, wie die Beziehung zum Nächsten reinzuhalten oder die Beziehung zum Nächsten zu klären. Ja, Jesus sagt auch zum Thema Versöhnen, und es gehört zum Thema Versöhnen, vergeben. Im Vaterunser, das ist auch ein Teil der Bergpredigt, da lehrt Jesus uns zu beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube, das Problem an solchen Bibelversen, die wir so gut auswendig kennen von klein auf, ist oftmals, dass wir gar nicht mehr wirklich darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet. Willst du wirklich, dass Gott dir so vergibt, wie du deinem Nächsten vergibst? Ich weiß nicht, also ich wünsche mir manchmal, dass das unabhängig ist von meiner Vergebungsbereitschaft. Mir fällt es generell meistens nicht schwer, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich will der Person vergeben, aber was dann hinten dran kommt, wenn dann nochmal so Gedanken hochkommen, dass ich denke, oh, die hat es aber eigentlich verdient, dass man jetzt auch gemein zu der ist oder hoffentlich passiert der jetzt irgendwie auch was Schlimmes, so das immer wieder an Gott abzugeben und der Person wirklich zu vergeben und sie wirklich zu segnen, das fällt mir manchmal gar nicht so leicht. Aber Gott möchte, dass ich anderen so vergebe, wie er mir vergibt. Das heißt, wirklich 100% vergeben, nicht nachtragend sein, immer wieder der Person Gutes wünschen und die Person zu segnen. Vielleicht kennen manche von euch diese militante Veganerin, die hat so einen Satz geprägt, der lautet, nicht vegan sein ist nicht okay. Ja, ich unterstütze das jetzt nicht so, aber ich finde diesen Satz, den kann man so gut auch auf dieses Thema münzen. Man kann sagen, nicht vergeben ist nicht okay. Das ist keine Option bei Gott, das ist kein Weg, den Gott uns anbietet. Manchmal ist es so, dass es auf jeden Fall ein Prozess ist, dass es ein langer Weg ist, dass es ein Weg der Vergebung ist, gerade auch bei schwerwiegenden Verletzungen. Aber es ist immer eine Entscheidung, die ich treffen kann. Es ist immer eine Entscheidung, die ich heute treffen kann, mich auf den Weg der Vergebung zu machen. Ich werde noch einige Sachen einfach aufzählen, die Jesus in der Bergpredigt nennt, woran wir unser oder wie wir unser Leben führen dürfen. Er sagt, seine Jünger sollen fasten und beten. Menschen, die Jesus nachfolgen, sollen nicht richten. Für mich bedeutet nicht richten kein endgültiges Urteil über jemand fällen. Wir sollen Almosen geben, das heißt Spenden, Finanzen, andere Dinge, einfach unseren Reichtum, das, was wir im Überfluss haben, mit Menschen teilen, die nicht so viel haben. Wir sollen unsere Feinde lieben und sie segnen. Und Jesus gibt uns dieses Privileg, dass er sagt, ihr sollt euch keine Sorgen machen, sondern auf Gottes Versorgung vertrauen, weil er weiß, was ihr braucht und er wird es euch geben. Jesus beendet die Bergpredigt mit einem meiner Lieblingsgleichnisse. Er sagt, wer diese Dinge tut, der ist wie ein kluger Mensch, der sein Haus auf einen Felsen baut. Wenn Stürme kommen, und die werden auf jeden Fall kommen, dann wird dieses Haus nicht in sich zusammenstürzen, weil es auf einem Felsen, weil es auf einem sicheren Fundament gebaut ist. Ja, bis hierhin habe ich euch ganz viel Wichtiges erzählt, aber wahrscheinlich nichts Neues. Das habt ihr alle schon gehört, wahrscheinlich auch schon ziemlich oft. Und das ist auch richtig gut, dass wir das wissen, dass wir das immer wieder hören. Aber die entscheidende Frage ist, ob wir das wirklich leben in unserem Alltag, in unseren Beziehungen. Und was uns dazu ermutigen und dabei unterstützen kann, das ist dieses 10-Sekunden-Prinzip. Das 10-Sekunden-Prinzip besagt, tue in den nächsten 10 Sekunden einfach das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte. In dem Buch, aus dem ich dieses Prinzip habe, da beschreibt der Autor dann einfach, wie er dieses Prinzip lebt. Oftmals ist es so, er fährt irgendwo vorbei, er sieht ein liegen gebliebenes Auto, er bleibt stehen und hilft der Person. Oder er nimmt sich einfach Zeit, um mit jemandem zu reden, dem es gerade nicht so gut geht. Oder er hat gerade den Impuls, einen Freund anzurufen. Er weiß gar nicht warum, aber er ruft ihn einfach an und ermutigt ihn. Und er beschreibt dann immer wieder, was dabei Positives herauskommt. Und wenn die Leute dann oftmals zu ihm sagen, ey, warum machst du das? Warum nimmst du dir so viel Zeit für mich? Du kennst mich doch gar nicht. So, dann sagt er, ja, ich lebe nach dem 10-Sekunden-Prinzip. Und dann kommt immer die Frage, was ist denn das 10-Sekunden-Prinzip? Und dann erklärt er das und sagt, er macht das, weil er einfach mit Jesus lebt, weil er Gottes Gebote halten will. Und daraus entwickeln sich richtig gute Gespräche. Und er beschreibt auch in dem Buch, wie er es oftmals nicht schafft, danach zu leben, weil er einfach dann doch zu viel darüber nachdenkt und sich doch nicht traut, das dann zu tun. Ich habe gemerkt, so ein Prinzip ist gerade für Menschen wie mich gut, weil ich bin ein Mensch mit einem sehr hohen Sicherheitsbedürfnis. Ich mag, wenn alles nach Plan läuft, wenn alles eigentlich immer gleich abläuft, wenn alles so seine Struktur hat. Und einfach so meinen spontanen Impulsen zu folgen, auch wenn die gut sind oder auch wenn ich denke, dass die von Gott kommen, das ist nicht so meine Stärke. Also das macht mir auch eigentlich erstmal keinen Spaß. Und deswegen hat mich dieses Buch so ermutigt und herausgefordert. Und ich dachte mir, Tabea, du lebst sowieso nur einmal, wenn es ganz hoch kommt, vielleicht 100 Jahre, vielleicht auch viel kürzer, am Ende deines Lebens wird es dich nicht mehr interessieren, ob alle Leute gut über dich dachten, ob dich irgendjemand komisch fand, ob du immer in deiner Komfortzone geblieben bist. Und ich habe gemerkt, wie ich wirklich diese Sehnsucht habe, einfach mehr mit Jesus zu erleben, wirklich zu erleben, wie Gott sein Reich auch durch mich baut und wie Menschen verändert werden. Mahatma Gandhi hat einmal was gesagt über Christen. Er meinte, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument, die Bibel, mit genug Dynamit in sich, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Ich merke manchmal, dass ich auch so mit der Bibel umgehe. Und ich merke auch, ich will das nicht mehr, ich will das immer weniger, ich will nicht nur so machen, als wäre das ein gutes Stück Literatur wie andere Bücher auch, sondern ich will wirklich diese Kraft erleben, was diese Kraft, wenn wir wirklich mit Jesus leben, wenn wir seinen Willen tun und wenn wir erleben, wie wir dadurch verändert werden und wie unser Umfeld dadurch verändert wird. Dazu gibt es auch eine richtig gute Stelle in dem Buch, da steht, Gott sieht in deinem Herzen die verständliche Sehnsucht nach Bequemlichkeit und Angepasstheit, deine Pläne, deine Ersparnisse, die berechenbare Wunschliste eines ordentlichen Lebens. Aber er sieht in deiner Seele auch den Durst nach Abenteuer. Vielleicht kennst du das, wenn sich diese beiden Bedürfnisse manchmal in dir streiten. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit, einfach das Gewohnte zu tun, immer beim Gleichen zu bleiben und auch das Bedürfnis, einfach so was Neues mit Jesus zu erleben, ihn wirklich intensiver zu erleben und Neues mit ihm zu wagen. Das 10-Sekunden-Prinzip kann uns dabei helfen, diesem zweiten Bedürfnis immer mehr Raum zu geben. Tu in den nächsten 10 Sekunden einfach das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte. Das bedeutet auch, wenn ich in einem Moment den Impuls habe, ich sollte gerade etwas nicht tun, dann entscheide ich mich auch sofort, es nicht zu tun und versuche mir das nicht irgendwie schön zu reden. Zum Beispiel, ich bin mit jemandem im Konflikt Und ich denke, oh, wenn ich das jetzt sage, dann ist der abgeschnitten. Dann weiß er nicht mehr, was er sagen soll. Und es wäre was Gemeines, was den anderen vielleicht verletzen würde. Und ich den Impuls habe, nee, mach das lieber nicht. Das macht einfach was mit der Beziehung. Das tut der Beziehung nicht gut. Dann entscheide ich mich sofort dafür, das nicht zu machen. Alles, was dem Ziel nicht dient, Gott von ganzem Herzen zu lieben und unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst, das ist Sünde, das ist Zielverfehlung. Und wenn du in einem Moment den Impuls hast, etwas nicht zu tun, dann tu es nicht. Vielleicht kann das auch, es können ganz viele verschiedene Sachen sein. Ich merke zum Beispiel manchmal, ich gucke gerne Filme, so um mich zu entspannen. Und wenn ich dann weiß, okay, in dem Film, da kommen Gewaltszenen vor, der ist voll mit Ehebruch und mit ganz vielen Intrigen, und ich dann den Impuls habe, nee, das entspricht jetzt nicht Gottes Willen, das tut mir jetzt nicht wirklich gut, dann will ich mich dafür entscheiden, in dem Moment das nicht zu tun, sondern einfach etwas zu machen, was mir wirklich gut tut. Ja, um dieses Prinzip leben zu können oder darin zu wachsen, brauchen wir gute Vorentscheidungen. So, ich habe das schon, auch jetzt seitdem ich mit diesem Prinzip unterwegs bin, oft erlebt, dass ich das nicht geschafft habe, das gleich umzusetzen, den Impuls, den ich hatte. Und dann versuche ich mir danach nochmal Zeit zu nehmen, um die Situation zu reflektieren und zu überlegen, wozu habe ich es denn nicht geschafft? Was wollte ich erreichen in dem Moment? Was wollte ich verhindern? Vielleicht, dass ich mein Sicherheitsbedürfnis aufrechterhalten wollte. Und wie kann ich es in der nächsten Situation anders machen? Weil oftmals tauchen immer wieder die gleichen Situationen in unserem Leben auf. Und wir brauchen uns nicht verurteilen, wenn wir es in einem Moment nicht schaffen, diesem guten Impuls zu folgen. Aber wir dürfen uns einfach auf die nächste Situation vorbereiten. Wir können dafür beten, dass Gott uns dabei einfach Gelingen schenkt, dass er uns Mut schenkt, dass er uns hilft, über unseren Schatten zu springen, dass uns das immer wieder bewusst wird, dass der König der Könige in uns lebt, dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, dass wir das nicht alleine schaffen müssen, sondern dass er uns leitet. Was mir auch oft hilft, wenn ich mir sowas vornehme, ist einfach mit anderen darüber zu reden. Vielleicht, wenn du das auch machen willst, vielleicht kann dir das helfen, einen Partner zu suchen, dem du dann immer wieder davon berichtest, was du mit diesem Prinzip erlebt hast, wo du es geschafft hast, das zu leben, was daraus entstanden ist und auch, wo es dir einfach nicht gelungen ist, um dich ermutigen zu lassen, es beim nächsten Mal zu tun. Ich glaube, wir brauchen nicht darauf warten, dass Gott Briefe vom Himmel schickt, wo drin steht, was wir als nächstes tun sollen, sondern es ist oftmals wirklich diese leise Stimme in uns, wodurch Gott uns sagt, das ist jetzt gerade dran, das darfst du tun. Und Jesus sagt auch, wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Ja, als ich angefangen habe, dieses Prinzip zu leben, habe ich gemerkt, das ermutigt mich wirklich, Sachen zu machen, die ich davor nicht gemacht habe oder nicht so intensiv gemacht habe. Zum Beispiel Menschen zum Gottesdienst einzuladen, mit anderen Menschen zu beten, die vielleicht auch nicht gläubig sind. Und ich habe gemerkt, es kostet wirklich Mut, es kostet Überwindung. Manchmal macht es sogar Spaß, es fordert auf jeden Fall heraus. Aber was ich auf jeden Fall erlebt habe, ist, es lässt mich wirklich im Glauben wachsen, weil ich Jesus erlebe, weil ich merke, wie er in mir wirkt, wie er durch mich wirkt, wie er bei anderen Menschen wirkt. Und das ist einfach total stärkend zu sehen, wie Gott sein Reich baut. Ja, wir kommen schon langsam zum Schluss der Predigt. Als ich die Predigt in Merzig gehalten habe, haben wir gesagt, wir können ein paar Wochen später mal einen Zeugnisteil während dem Gottesdienst machen, um einfach zu erzählen, was wir mit diesem 10-Sekunden-Prinzip erlebt haben oder wo wir Gott generell erlebt haben in unserem Alltag. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr das auch machen in ein paar Wochen. Ich finde das immer total ermutigend, das auch von anderen zu hören, wie die Jesus erleben. Wer will, kann sich auch dieses Buch kaufen, das heißt das 10-Sekunden-Prinzip von Klade Graf. Und was wir immer machen können, ist Gott einfach um Leitung und um Mut zu bitten, ihm zu folgen und seinen Willen zu tun. Amen.